Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Wenn ihr regelmäßig online einkauft, dann ist euch unser heutiges Thema beim Bezahlen im Netz sicherlich schon mal über den Weg gelaufen. Wir wollen heute sprechen über Buy Now, Pay Later oder zu Deutsch jetzt kaufen und später zahlen. Das ist ein absoluter Megatrend. Unter anderem im E-Commerce. Allein in den USA erwartet die Branche für 2022 dieses Jahr ein Wachstum von sage und schreibe 66,5% und ein Transaktionsvolumen von 82 Milliarden Dollar. Auch in Deutschland boomt das Geschäft, das unter anderem auch so Startups wie Klarna, Afterpay und RatePay erfolgreich gemacht hat. Ja, die Zahlungsweise hat aber auch gewisse Tücken. Kritiker sagen zum Beispiel, sie wird häufiger genutzt von weniger zahlungskräftigen Käufern und führt deshalb nicht häufig auch direkt in eine Art Schuldenfalle. Da wollen wir nachher noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Wir wollen heute mal aufklären und auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken und begrüßen dazu einen Mann, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sebastian Ludwig ist CEO der in der Dachregion für die Coeo Group, einem der führenden Inkassodienstleister in Europa. Schönen guten Morgen, lieber Sebastian.
Schönen guten Morgen, Rainer. Hallo, grüß dich.
Ja, für alle, die sich mit diesem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben wie du, was genau ist das eigentlich, Buy Now, Pay Later, und welche Varianten, welche Spielarten gibt's da?
Naja, du hast in deinem kurzen Intro schon einiges vorneweg gesagt. Was ist Buy Now, Pay Later? Es ist aus Deutschland bekannt als den Rechnungskauf, würde man jetzt mal ganz platt sagen. Gibt es ja nun schon länger, also im Sinne dessen eigentlich keine neue Erfindung. Jetzt kaufen, später zahlen, du hast es auch gesagt, gilt als Megatrend oder als einer der größten Trends im Bezahlen oder beim Bezahlen im E-Commerce bekannt geworden und sicherlich sehr stark in Verbindung mit Klarna, schwedischen Fintech, was marktführend ist in Europa, in Deutschland, in Schweden und ich glaube auch weltweit an der Stelle. Jetzt kaufen, später zahlen, ne? Das ist also im Prinzip eine Form der kurzfristigen Finanzierung, die es eben Verbraucher ermöglicht, in Einkäufe zu tätigen und diese dann aber eben zum späteren Zeitpunkt zu zahlen. Sehr, sehr oft genutzt bei Kleidungsstücken, wo man eben mehrere Größen braucht oder vielleicht auch mehrere Farben und sich sozusagen eine Auswahl bestellen kann und am Ende nur das bezahlt, was man auch behält. Und Proben ist es da auch am meisten genutzt. Allerdings wird Buy Now, Pay Later nun zunehmend auch in anderen Verticals, wie zum Beispiel bei Möbeln und so weiter, benutzt oder genutzt, um eben diese Güter auch zu finanzieren am Ende des Tages. Und dann kommen wir vielleicht auf deine Frage, welche Spielarten es da gibt bei Now, Pay Later Umfeld. Es gibt im Wesentlichen drei, ich zitiere dich mal, Spielarten oder Produkte. Das ist eben der klassische Rechnungskauf. Also da kaufst du im Internet ein Produkt und du hast die Fälligkeit, meistens in 14 oder an 30 Tagen. Es gibt keine Zinsen für den Konsumenten. Das heißt, er kauft das Produkt, kriegt eine Rechnung, zahlt sie nach 14 Tagen oder 30 Tagen, je nach Zahlungsziel. Das ist die eine Spielart. Die andere, der Ratenkauf. Das sind häufig zinsfreie Angebote, um eben in einer Anzahl von Raten, die meist auch irgendwo nach hinten gekappt ist, also es sind keine 36 Raten, sondern es bewegt sich alles eher im einstelligen Bereich, eben auch häufig zinsfrei. Dann gibt es aus dem Ratenkauf Produkte wie Pay-in-3 oder Pay-in-X, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist also sozusagen ein Produkt, wo du ganz fest weißt, du zahlst das jetzt in 3 oder in 4 Raten und die werden entweder monatlich oder auch in einem 14-tägigen Rhythmus von deinem Konto via Lastschrift abgebucht. Und vielleicht als letztes, dann gibt es sozusagen den klassischen Ratenkredit. Der kommt eben dann zum Tragen unter Umständen, wenn du mehrere Bestellungen oder mehrere Käufe hast und die in einen längeren Ratenkredit und dann eben auch unter einem entsprechenden Zinssatz begleichen möchtest. Und ganz kurz noch, vielleicht noch eine Ergänzung, um da vielleicht auch mal so ein bisschen was zur Nutzung zu sagen. Also wenn ich da mal auf Klarna schaue, dann kann man sagen, dass bei Klarna das Pay-Later-Geschäft, also das Rechnungskaufgeschäft, wo man denkt, das müsste ja 100% Klarna sein, macht bei Klarna 49% aus.
Okay.
48% ist Pay-Now, also sofort zahlen. Und nur 3% liegt bei Raten.
Okay, das wusste ich auch noch nicht. Zu diesen Playern, einige unter anderem eben auch Klarna, mit denen ihr auch zusammenarbeitet. Klarna kennt, glaube ich, so würde ich mal sagen, fast jeder, der online schon mal eingekauft hat oder häufiger mal einkauft. Was gibt es da noch für Player und wie hat sich dieser Markt eigentlich in den zurückliegenden Jahren entwickelt?
Du hast ja auch schon ein paar im Intro genannt. Also in Deutschland Klarna, Europa Marktführer, in Deutschland speziell RatePay, Afterpay. Es kommen, also da gibt es diverse, auch kleinere Buy Now Pay Later Anbieter. Es gibt Buy Now Pay Later Anbieter, die White Label arbeiten, also wo sozusagen der Konsument es offensichtlich nicht sieht, dass ein anderer Provider im Background den Buy Now Pay Later, also den Rechnungskauf, abwickelt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, sozusagen einen Provider zu nutzen, wie eben die Klarna. Da ist ganz klar, dass es eben offensichtlich ein Rechnungsanbieter ist, der branded das Thema umgesetzt hat. Oder man macht es eben selbst. Also da gibt es ja auch große Händler in Deutschland, die eben den Rechnungskauf selbst steuern und dafür keinen Dienstleister nehmen. Und vielleicht nochmal zum Markt und wie hat sich das entwickelt. Also wenn man mal die Klarna anschaut, die ganz aktuellste sozusagen Zahlen, die veröffentlicht worden sind, knapp 450, 440.000 Händler, hat mit über 150 Millionen KundInnen, also aktive Nutzer, das ist schon weltweit, das ist schon ganz gigantisch. Und zum Vorjahr hat die App, ich glaube, um 6,2 Millionen Usern zugelegt. Also das ist schon Wahnsinn, was da an Traffic herrscht. Aber die Branche kommt unter Druck. Man liest es oder man hat es ja jetzt gelesen im Buy Now Pay Later Umfeld. Apple steigt in das Geschäft ein mit Apple Pay Later.
Aber nur in USA, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
Ganz genau. Sie starten in den USA mit dem Produkt. Es ist aber davon auszugehen, dass über kurz oder lang Apple damit sicherlich international an den Markt gehen wird. Und das setzt schon auch die führenden Player an der Stelle unter Druck, weil jedem bekannt, dass nun mal Apple da eine ziemlich große Macht hat, dieses Produkt eben auch an den Mann zu bringen und das eben sehr schnell und sehr convenient.
Und dann natürlich auch Kundengruppen abgreift, die natürlich zahlungskräftig sind, ne? Das ist, dann kommt da als nächster Effekt wahrscheinlich dazu.
Ja, klar. Also ein Apple-Gerät nutzt häufig jemand, der eben auch eine entsprechende Zahlungsmöglichkeit hat oder eine andere Bonität vielleicht hat. Vielleicht noch was zur Entwicklung von Buy Now Pay Later. Also man muss ja klar sagen, dass insbesondere in den letzten 2-3 Jahren das ganze Thema ja nochmal einen wirklichen Hype bekommen hat, getrieben durch die Pandemie, eben dadurch, dass die Leute nicht mehr stationär unterwegs sind, sondern im Internet kaufen. Und der ganze E-Commerce-Boom, der die letzten 2 Jahre nochmal so richtig an Fahrt gewonnen hat, ist natürlich pandemiebedingt. Jetzt aktuell, da sehen wir eine andere Entwicklung, gesamtvolkswirtschaftlich natürlich eine ganz schwierige Zeit. Das ist wahrscheinlich mein eigener Podcast in der Tiefe. Aber natürlich hat auch das Thema Buy Now, Pay Later, also der Konsum im Internet, Konsum im E-Commerce geht generell ein Stück weit zurück. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Also, aber geprägt die Entwicklung sicherlich auch durch die Pandemie.
Wer nutzt denn heute Buy Now, Pay Later-Angebote? Sind das aus deiner Sicht eher die Jüngeren oder die Älteren? Sind es eher die Vermögenden oder die weniger Vermögenden? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Es sind schon eher die jüngeren Verbraucher, die Buy Now, Pay Later nutzen. Also die meiste Nutzung liegt tatsächlich bei den bis, ich glaube, 34-Jährigen. Da merken wir, ist eben die höchste Nachfrage da zwischen 18 und 34.
Okay, nun kommt ihr ja als Inkassodienstleister immer dann ins Spiel, wenn eine Forderung zu spät oder nicht gezahlt wird. Aus deiner Einschätzung, ist Buy Now Pay Later tatsächlich, wie Kritiker das oft sagen, eine Art Schuldenfalle für Verbraucher?
Ja, das ist eine heikle Diskussion, die da stattfindet und da gibt es viele, viele Meinungen zu, da kann man viel lesen drüber, ist das jetzt so oder ist das eben nicht so? Also ich fange mal, bevor ich in das Thema etwas stärker einsteige, damit an, dass diese Schuldenfalle, wo auch immer sie herrührt, also historisch betrachtet, gab es eine Kreditkarte, es gibt ein Dispo und jetzt gibt es eben noch diese Thematik Buy Now Pay Later dazu. Früher hat man eine Kreditkarte beantragt, da hat man zu dem Zeitpunkt, wo man eine Kreditkarte beantragt hat, eben eine entsprechende Bonität bekommen, hat 2.000 Euro Verfügungsrahmen auf die Kreditkarte bekommen und konnte einkaufen. Wenn sich die Bonität des Kunden verschlechtert hat über die Zeit, sagen wir mal 1-2 Jahre später, die Kreditkarte aber immer noch gehabt und dann immer noch 2.000 Limit drauf und konnte frei einkaufen und am Ende des Tages konnte vielleicht eben auch die Kreditkarte eben nicht vom Konto abgebucht werden oder man hatte eine Kreditkarte, die eben nur eine Mindestrückzahlung hatte, ja, kennt man ja auch von früher, gab es ja einige Anbieter, ohne Namen zu nennen, da hat man eben einen Credit Line von 2.000 Euro, wie gesagt, bekommen und hat die dann nur mit einem 10-prozentigen Minimum monatlich abzahlen brauchen. Also am Ende des Tages ja auch nichts anderes. So, also das Thema an sich, dass Verbraucher eben, ich sag mal, über ihren Verhältnis leben können, ist ja nichts Neues. Und der klassische Dispo, wie wir es kennen, ganz genauso. Auch ein Dispo hat eben dafür gesorgt, naja, ich kann ja über meine Verhältnisse leben, ich kann ja mehr ausgeben, als auf meinem Konto ist. Und ja, also von daher würde ich mal sagen, ist das jetzt nur bei Now Pay Later getrieben? Wahrscheinlich ist es das nicht. Lass mich aber vielleicht noch das ein oder andere dazu sagen. Also einmal, man hat es in der Vergangenheit bei TikTok gehört. oder über TikTok wahrgenommen, was natürlich längst nicht zutreffend ist für den überwiegenden Anteil der Nutzer von Buy Now Pay Later. Also das ist sicherlich, kann man so auch nicht sagen. Vielleicht auch da mal aus der Klarna-Welt etwas berichtet. Klarna hat ja den Pink-Standard ins Leben gerufen, noch transparenter und noch verbraucherfreundlicher zu sein, die Produkte entsprechend anzupassen, um eben sozusagen das finanzielle Wohlergehen der Kundinnen in den Vordergrund zu stellen und insbesondere in puncto Transparenz eben Maßstäbe zu setzen. Ja. Und wenn man eben da eine Klarna mal anschaut und sich die Zahlen auch der Klarna anschaut, dann bedeutet das am Ende, dass bei Klarna ungefähr 98,9% der Forderungen, also der Rechnungen im Rahmen von Zahlungs- und Mahnprozessen tatsächlich bezahlt werden, also vor einer Inkassoabgabe. Aktuell liegt die Inkassoquote bei der Klarna bei 1,04% im Schnitt. Und da sieht man schon, also 99% roughly zahlen im Rechnungs- und eben im Mahnprozess, der im Übrigen sehr transparent gemacht ist, der viele Erinnerungen gibt. Das App hilft da unglaublich weiter, um eben immer wieder darauf aufmerksam gemacht zu werden. Ein weiterer Punkt, also im Übrigen nach diesem 1% Ausfall 1,04 kommt dann natürlich die Inkassoabgabe. Und auch da wird natürlich noch ein gewisser Teil auch sehr kundenfreundlich zur Realisierung gebracht. Also am Ende muss man sagen, ist eben ein Großteil, also 99,x% dann tatsächlich bezahlt. Dann vielleicht noch ein weiterer Blick auf das Thema Verschuldung sozusagen. Wenn man sich die durchschnittlichen Warenkörbe mal anschaut, dann bewegen wir uns im Buy Now Pay Later Umfeld zwischen 80 und 120 Euro durchschnittlichen Warenkorb. Und nach Statistischem Bundesamt sind die deutschen Haushalte, die verschuldet sind, im Schnitt mit 29.000 oder 30.000 Euro verschuldet. Okay. Was will ich damit sagen? Also bis man mit einer Buy Now Pay Later Forderung aus dem E-Commerce, egal welcher
Provider,
auf eine Summe kommt, wo man sagt, also da kommt man jetzt in eine tiefe Verschuldung rein. Das ist schon, also da muss man schon einige Tricks anwenden und auch sehr clever unterwegs sein. Oder ja, es gibt sicherlich Ausnahmebeispiele dafür. Aber auch da muss ich sagen, da gibt es entsprechende Prüfmechanismen dahinter. Und das ist nicht so einfach, da in größere Beträge sozusagen in eine Schuldenfalle zu kommen.
Da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, nämlich auch gerade diese Präventionsmaßnahmen. Ein Händler dürfte ja eigentlich, und der Händler ist ja im Endeffekt der Kunde dann auch des Zahlungsdienstleisters, ne? Der dürfte ja kein Interesse daran haben, dass ein Kunde nicht oder auch zu spät zahlt. Welche Präventionsmaßnahmen gibt es da? Gibt es ja auch so technische Lösungen, oder?
Die gibt es und die funktionieren in der Regel auch ganz gut. Also die sind technologisch und auch fachlich inhaltlich die Underwriting-Prozesse der jeweiligen Dienstleister mittlerweile schon sehr, sehr ausgereift. So ausgereift, dass teilweise ich selbst sozusagen die eine oder andere Ablehnung mal bei Kauf auf Rechnung bekommen habe. Ich nicht weiß, warum, würde sagen, meine Bonität ist ganz gut.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, gibt es da entsprechende Prüfungen, also sehr strenge Prüfungen. Kreditwürdigkeit wird geprüft bei nahezu allen Buy Now Pay Later Dienstleistern über eben Credit Checks, über mögliche Provider wie eine Schufa und so weiter, also klassische Auskunfteien. Zudem werden eben dann auch interne Datenquellen, die jeweiligen Dienstleister sich über die Zeit hin an Daten angeeignet haben, die werden eben auch genutzt und das passiert im Checkout-Prozess in Millisekunden. Und auch da nochmal ein Beispiel, also wenn ich einmal für 100 Euro über einen Dienstleisterkauf auf Rechnung hatte und es nicht bezahlt habe, dann kann ich nicht noch einmal für 100 Euro kaufen. Also da ist natürlich sofort eine Grenze da.
Ja.
Du siehst, da muss viel zusammenkommen, dass man da auf mehrere tausend Euro kommt. Die Beispiele kann man lesen im Internet, aber es ist nicht die Regel.
Ja, also Thema Schuldenfalle auch so ein bisschen, würde ich sagen, relativiert an der Stelle. Wenn es dann jetzt sozusagen einen kleinen Seitenblick mal auch auf euer Business, ne, zum Inkassofall tatsächlich kommt, auch in dem Punkt hat sich ja wahnsinnig viel getan, nicht nur technologisch, sondern auch von den Prozessen her. Was ist da bei euch euer USP? Was macht ihr da anders als andere Inkassodienstleister?
Ja, auch das ist eine gute Frage und ich tue mich ja manchmal ein bisschen schwer mit der Beantwortung, warum, weil also USP heißt Unique Selling Point. Und ich glaube eben, dass die Top-Inkasso-Dienstleister in Deutschland, die Führenden, alle einen guten Job machen. Ich tue mich wahnsinnig schwer damit zu sagen, man erfindet das Inkasso neu. Weil wir haben eine Regulatorik, der wir alle als Rechtsdienstleister unter eben entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Es ist vorgegeben und auch reglementiert, welche Kosten und Gebühren man am Endkunden nehmen kann. Die sind ja nochmal mit Ende letzten Jahres ja auch nochmal angepasst worden, noch verbraucherfreundlicher gemacht worden. So, also unterscheiden tut man sich dann im Wesentlichen wahrscheinlich in der Art und Weise, wie man mit dem Schuldner kommuniziert. Ja, also wie customer focused ist das? Ja, da haben wir
ja
auch hier, Rainer, den einen oder anderen Podcast zu. Aber da würde ich sagen, liegt ein großer Unterschied, wie sozusagen prozessual damit umgegangen wird. Wie wird der Schuldner angesprochen? Welche Möglichkeiten der Zahlung hat er? Wobei auch da muss man sagen, also die Inkasso-Dienstleister, die heute eben nicht die Palette der Zahlmöglichkeiten, die es eben im Inkasso gibt, anbieten, die sind halt auch wahrscheinlich mittel- oder langfristig nicht mehr markt- und wettbewerbsfähig. Mhm. Und ja, Automatisierung spielt eine Rolle, Digitalisierung natürlich, aber eben auch neben der Digitalisierung und der Automatisierung immer noch eine individuelle, teils eben auch wirklich individuelle Bearbeitung, um auf die einzelnen Fallkonstellationen und insbesondere im Buy Now, Pay Later gibt es so unzählige Fallkonstellationen, die man eben nicht alle vollautomatisiert durch künstliche Intelligenz abwickeln wird können. Also auch da ganz wichtig, den Kunden im Fokus und die entsprechende Forderung. Also ich würde sagen, ein USP hat die Coeo. Es gibt keinen Inkasso-Dienstleister in Deutschland oder in Europa, der eine solche gute Reputation und auch Bewertung hat. Also wir haben bei Google mit, ich glaube, gestern waren es knapp über 7.500, ich glaube, gestern waren es 7.600 Google-Rezessionen mit 4,2 Sternen. Also das ist in der Anzahl mehr, als die ganze Industrie in Deutschland hat. Also unsere Wettbewerber alle zusammen haben weniger Bewertungen als wir alleine bei Google. Wir haben 4,2 und der Durchschnitt im Inkasso ist 1,7. Also ich würde sagen, das spricht dafür, dass wir einen guten Weg gefunden haben mit dem Schuldner, mit dem Kunden, unsere Kunden.
Okay. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben ja bekanntermaßen aktuell eine recht hohe Inflationsrate, sehr bedauerlich, aber ist so. Und immer mehr Menschen müssen mit immer weniger Geld oder besser gesagt vielleicht noch mit weniger Kaufkraft über die Runden kommen. Wie wird sich diese Entwicklung aus deiner Sicht auf das Geschäftsmodell Buy Now, Pay Later auswirken? Werden wir künftig vielleicht auch mehr Zahlungsausfälle sehen?
Ja, es wird eine Auswirkung haben, glaube ich. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und die aktuelle Situation ist natürlich gesamtwirtschaftlich eine sehr, sehr schwierige. Wir werden steigende Preise feststellen. Der Energiemarkt, auch das eigener Podcast wahrscheinlich, will das nicht zu sehr intensivieren, das Thema, aber wir arbeiten daneben bei Now Pay Later ja auch für Energieversorger. Mhm. Man rechnet damit, dass bei Energieversorgern die Forderungen und auch das, der Forderungsausfall, die durchschnittliche Forderungshöhe verdoppelt, verdreifacht oder Horrorszenarien, wie man hören kann, ja vervielfältigt. Und das wird natürlich dazu führen, dass zum einen der Konsum generell runtergeht. Jetzt hat man zum anderen im Rahmen der Pandemie mögliche Anschaffungen wahrscheinlich alle gemacht. Also man hatte etwas mehr Geld zur Verfügung, glaube ich, im Rahmen der Pandemie, weil man eben nicht mehr essen gehen konnte und so weiter. Ja. Dadurch hat man vielleicht das eine oder andere sich auch angeschafft. Ja, der Fernseher, der ist jetzt halt da, der 70 Zoller. Da muss man wahrscheinlich jetzt nicht nochmal was machen. Der Konsum, deswegen merken wir ja auch diese aktuelle Entwicklung im E-Commerce, dass es eben jetzt nicht mehr so rasant nach oben geht. Mhm. Weiterer Punkt ist, dass man aktuell mehr reisen kann. Das heißt, die Leute geben tatsächlich aktuell ihr Geld wahrscheinlich eher für Reisen aus, als dass sie im E-Commerce shoppen. Wenn ich aber ganz lange in die, also ganz weit in die Zukunft gucke, wird auch das höchstwahrscheinlich etwas zurückgehen, weil eben die sonstig steigenden Preise, und das merkt man ja auch schon bei Flügen, ja, habe letztlich gelesen, Lufthansa innerdeutschland, glaube ich, ab 400 und international gibt es Flüge nur noch ab 1.000 Euro. Also, oder heute Morgen habe ich gerade gelesen, dass die Reise nach Mallorca, wie sie der Durchschnittsbürger eben so macht, 2021 zu 2022 sich verdoppelt hat. Mhm. Flugpreis, Hotel und so weiter. Aber jetzt zurück zu Buy Now, Pay Later. Also all diese Dinge werden dazu führen, dass der Konsum zurückgeht. All die Dinge werden dazu führen, dass es eher schwieriger wird, seinen Verbindlichkeiten nachzugehen. Das heißt also im Umkehrschluss, es wird auch zu höheren Zahlungsausfällen kommen. Mhm. Die Zinsen gehen nach oben. Das sieht man ja auch in der Entwicklung der Baufinanzierung gerade massiv. Ja, das ist ja massiv, was da passiert. Und steigt eine Zinsentwicklung, dann, du hast ja Zinsen gerade angesprochen, auch das, was Buy Now, Pay Later macht, das wird ja in der Regel vielleicht als Hintergrund über ein Disagio finanziert, was der Provider von dem Händler bekommt, umsatzbezogen. Also wie viel Umsatz macht er mit Buy Now, Pay Later und davon eine gewisse Marge bekommt, die in der Regel zwischen 1-3% liegt, je nach Warenkorb, je nach Industrie. Und da muss man halt gucken, entwickelt sich auch das anders? Ja, und das wird auch einen Einfluss haben, weil all diese Finanzierung von Käufen ja finanziert sein muss. Mhm. Also ich glaube, es wird eine entsprechende Auswirkung haben. Wie genau? Ich glaube, das kann keiner genau sagen. Es gibt Horrorszenarien, die man lesen kann. Ich glaube, die sind vielleicht teilweise wie oft in den Medien ein bisschen übertrieben. Es wird weiter Buy Now, Pay Later geben. Es gab den Rechnungskauf schon in den 60er Jahren über Otto geprägt und es wird ihn auch in Zukunft noch geben. Und es wird auch E-Commerce in Zukunft noch geben. Wie genau sich das entwickelt, ich kann es dir nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall einen Impact haben. Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung. Inkasso ist natürlich etwas, naja, Inkasso wird es auch immer geben. Es gab in der Vergangenheit, auch wenn es der Wirtschaft gut gab, Zahlungsausfälle, dann hat man halt die Möglichkeit, vielleicht ja einen höheren Zahlungseingang zu generieren. Und wenn es der Wirtschaft eben temporär nicht gut geht, dann wird es zu temporär auch höheren Forderungsausfällen kommen. Das heißt also, auch Inkasso wird es wohl weiter geben und gebraucht werden. Und ja, da müssen wir darauf vorbereitet sein.
Zweiter Punkt, wenn wir schon in die Zukunft blicken, du hast es eben schon angesprochen, Zahlungsaufschub, insbesondere wenn er zinsfrei ist, der muss finanziert werden. Wir stehen ja vielleicht, müssen wir mal schauen, wann es kommt und in welcher Intensität, vor einer Zinswende, also wenn die Notenbanken die Leitzinsen wieder anheben, das ist ja teilweise auch schon passiert, haben natürlich auch bei Now Pay Later Anbieter Herausforderungen, solch einen Zahlungsaufschub zu finanzieren. Das kann man auf der einen Seite natürlich über den Händler machen, aber auch der hat ja auch nicht unendlich Möglichkeiten, dort Gebühren zu zahlen. Wie siehst du die Entwicklung?
Grundsätzlich am Geschäftsmodell bei Now Pay Later überhaupt kein Zweifel. Das wird es weitergeben, so die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen es weitergeben wird. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Blase ist, die platzt oder ein Boom ist, der nicht zu Recht ein Boom war oder so gesehen worden ist. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ich bin allerdings auch kein Experte in dem Moment und ich möchte mir nicht anmaßen, da irgendwie ein Urteil drüber zu treffen, wo genau geht das hin und sagen neunmal schlau zu sagen, wie sich das entwickelt wird. Weil wenn man vor einem halben Jahr über die Themen gesprochen hat, hätten viele Experten, viele hätten recht gehabt, aber es bestimmt ein paar, die auch anders diskutiert hätten und wir sind heute wahrscheinlich in einer ganz anderen Situation, als man das vor einem halben Jahr gedacht hat und vor der Pandemie hätte kein Mensch gedacht, dass nicht alles passieren kann. Also von daher, ich bin da kein Experte, möchte mir da sozusagen auch gar nicht anmaßen, da eine Prognose zu machen. Ich habe nur keinen Zweifel an dem Geschäftsmodell, das wird es weitergeben. Und die Frage ist, wie sich es weiter ausgestaltet und unter welcher Rahmenbedingungen.
Es bleibt in jedem Fall spannend. Ich würde gerne abschließend noch einmal den Blick auf den Verbraucher richten. Was würdest du Verbrauchern generell raten? Wann, wie und für wen ist eigentlich das Thema Buy Now, Pay Later, wenn einem das so im Warenkorb dann begegnet, eigentlich ein gutes Angebot? Und für wann oder für wen würdest du eher sagen, Finger weg?
Ja, wir haben ja eine Kooperation mit der Fabit Fintech-Startup aus Berlin, deren es um die finanzielle Gesundheit von Verbrauchern geht. Mhm. Also das lege ich zumindest schon mal sehr ans Herz, dass sich Verbraucher vielleicht mit dem Thema finanzielle Gesundheit und welche Rahmenbedingungen spielen da eine Rolle, etwas mehr auseinandersetzen. Ja. Wir haben mit Fabit im Übrigen, by the way, eine Studie gemacht, Schulden in Deutschland. Mhm. Wie ticken Konsumenten im Kontext finanzieller Herausforderungen? Also auch das ist nicht spannend, auch dem, was wir alles besprochen haben, mal zu lesen.
Ja.
Ansonsten, was kann man da raten oder was kann auch ich raten als einer, der ein Kassounternehmen verantwortet und sicherlich ganz, ganz viel mit Menschen zu tun hat, die eben am Ende vielleicht aus Vergesslichkeit, aber eben vielleicht auch eben aus finanzieller Eigenüberschätzung in solche Situationen des Inkassos gekommen sind. Einfach darauf zu achten, was habe ich im Monat zur Verfügung und für welche Dinge gebe ich mein Geld aus? Müssen Dinge denn wirklich sein oder nicht? Wie ich das am Ende des Tages zahle, also wie eingangs gesagt, ich kann auch mit der Kreditkarte zahlen und mich überschulden, ich kann auch mein Disco überschreiten und ich kann bei Now Pay Later nutzen. Also ich würde sagen, einfach gucken, wie sind die Einnahmen, was kann ich wirklich, was brauche ich auch oder kaufe ich halt einfach Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ja, oftmals kommt eine Überschuldung im E-Commerce ja daher, dass die Verführung so groß ist und ich mir tolle Dinge kaufe, die ich entweder nicht brauche oder nicht anziehe. Und gerade mit Blick in die Zukunft kann ich es nur jedem nahelegen, seine Ausgaben einfach jetzt wirklich, spätestens jetzt, ganz genau im Blick zu haben. Es wird ein großer, großer Bumerang kommen in Bezug auf die Energiepreise. Mhm. Ich glaube, viele wissen heute noch nicht, was in ein, zwei Jahren da auf sie zukommt und können es wahrscheinlich noch gar nicht so richtig abschätzen und realisieren. Also ich rate dazu, Rücklagen zu bilden. Geht natürlich auch ein Stück weit auf den Konsum, das weiß ich. Aber ja, genau darauf achten, genau gucken, kann ich das, brauche ich das? Und ja, ich denke, damit ist schon mal viel geholfen.
Sehr gut, würde ich auch so unterschreiben. Vielen Dank auch für die Literaturhinweise. Die packen wir natürlich dann nochmal in die Shownotes zu dieser aktuellen Ausgabe. Natürlich auch den Link zu Fabit ist, glaube ich, auch eine sehr tolle Geschichte, die Kollegen in Berlin da machen. Vielen lieben Dank, Sebastian. War ein toller Einblick in einen sehr spannenden Markt und auch gerade in der aktuellen Situation natürlich einen, der nochmal ein bisschen an Dynamik zulegen wird. Danke dir.
Ich danke dir, Rainer. Vielen, vielen Dank und ja, bis bald.